Danke, Herr, für dein Versprechen, dass du mitten unter uns sein willst, da wo wir in deinem Namen versammelt sind. Danke für dein gutes Wort. Und danke, dass du uns hier in Freiheit zusammenkommen lässt. Wir bitten dich um deinen Segen. Wir bitten dich um dein Reden. Amen. In unserem Bibelleseheft Zeit mit Gott ging es Anfang Februar um Gleichnisse. Und eines dieser Gleichnisse hat mich sehr angesprochen. Das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Ich habe mich da noch ein bisschen hinein vertieft und möchte meine Gedanken dazu heute mit Ihnen teilen. Lesen wir zunächst den Text aus dem Lukas-Evangelium. Er, Jesus, sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie dieser Zöllner, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Dieses Gleichnis kenne ich ziemlich gut, habe ich schon oft gelesen. Und ich habe so mein Verständnis davon, was hier gesagt wird. Und ich fand dieses Verständnis schön wiedergegeben in einem Gedicht, das ich dazu gefunden habe. Der Mann, der das geschrieben hat, heißt Hans Elbert, ich kenne ihn nicht. Und er hat dem die Überschrift gegeben: Relativitätslehre. Ein Zollbeamter sehr diskret zum Beten in den Tempel geht. Zur gleichen Zeit am gleichen Ort bewegt ein zweiter Mann sich dort, ein Pharisäer mit stolzem Schritt dem Tempelbau entgegentritt. Hoch trägt die Nase er erhoben, nein, nicht um Gott, um sich zu loben. So wandelt er durchs Heiligtum, vor Ehrfurcht bleibt ein jeder stumm. Er baut sich auf in erster Front und säuselt hold und sehr gekonnt und voller Selbstgerechtigkeit zeigt auf der anderen Schlechtigkeit. O Herr, mein Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie andere hier, nicht zu verdorben und verkommen, vielleicht der Priester ausgenommen, wie Diebe, Räuber, Ungerechte, Verbrecher, Mörder, andere Schlechte, auch Ehebrecher, Übeltäter, Betrüger, Lügner und Verräter. Pro Woche zweimal, wie man soll, da faste ich, ist das nicht toll? Und 10% von dem, was mein, das opfere ich. Stolz kannst du sein. Ich bete ständig ohne Rast, o Herr, wie gut, dass du mich hast. Noch lange ist die Litanei von Eigenlob und Prahlerei. Er nimmt den Zöllner zum Exempel, der ganz weit hinten in dem Tempel, von Schuld und Reue schwer geplagt, nicht mal sein Haupt zu heben wagt. Egal, mit wem man sich vergleicht, ein Wohlgefühl man stets erreicht von Ehre und Zufriedenheit, getüncht mit Selbstgerechtigkeit. So sonnt man sich ganz ungemein im Flutlicht seines Heiligenschein. Wie schon geahnt, liegt man hier schief, denn Gutsein ist nur relativ. Wenn's nur drum ging, jemand zu finden, der mehr als ich verstrickt in Sünden, wär es nicht schwer, das leuchtet ein, vor Gott dem Herrn gerecht zu sein. Vergleichsmodell jedoch nun ist kein Räuber, sondern Jesus Christ. Soweit das Gedicht. In Zeit mit Gott stand dazu Folgendes: Wer in unseren Tagen das Wort Pharisäer in den Mund nimmt, verwendet es in einem negativen Sinn, denkt an Heuchelei, Selbstgerechtigkeit, Hochmut. Deshalb liegt es nahe, dass unsere Einschätzung der Hauptpersonen in diesem Gleichnis auf der Hand liegt. Der stolze Pharisäer ist natürlich der Böse, der sich schämende Zöllner der Gute. Aber jetzt wird das hinterfragt. Ist es dann also in Gottes Augen nicht von Bedeutung, wenn sich ein Mensch um ein reines Leben bemüht? Und ist ein Leben in Sünde eigentlich gar nicht so schlimm? Hauptsache, man steht zu seinem Fehlverhalten. Wir ahnen, so kann es nun auch nicht sein. Und deswegen werden jetzt erst einmal die Pharisäer gewürdigt. Sie nahmen Gottes Anspruch ganz ernst. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das war denen ganz wichtig. Sie waren es, die das Gesetz Gottes studierten und die auch in der praktischen Anwendung der Gebote mit gutem Beispiel vorangingen. Sie ließen sich die Ehrfurcht vor Gott tatsächlich etwas kosten. Und das verdient unseren Respekt. Und es hinterfragt uns auch. Wie wichtig ist es uns denn, Gottes Gebote ernst zu nehmen und ein reines Leben zu führen? Und wie ist das mit den Zöllnern? Schauen wir uns die doch mal an. Sie orientierten sich in ihrem Leben nicht an Gottes Geboten, sondern an finanziellem Gewinn. Sie waren jüdische Menschen, von den Römern eingestellt, um die Steuern einzunehmen. Und sie bekamen von den Römern kein Gehalt, sondern sie nahmen von den Menschen mehr, als sie abgeben mussten, und unter Umständen brachte ihnen das einen stattlichen Gewinn. Indem sie mit den Römern, mit den Heiden an einem Strang zogen, nahmen sie es in Kauf, unrein zu werden. Und sie übervorteilten ihre eigenen Landsleute. Und deswegen wurden sie zu den Heiden gerechnet und zu den Sündern. Überraschend ist jetzt, dass Jesus nicht die Taten der Zöllner und die Taten der Pharisäer beurteilt. Jesus sagt nicht, das sind die Guten und das sind die Bösen, sondern er sagt, der Zöllner kann als von Gott für gerecht erklärt heimgehen, der Pharisäer nicht. Und um den Punkt geht es, nicht um den, wer ist der Gute und wer ist der Böse, sondern wer wird vor Gott gerecht. Denn nur der Gerechte hat einen Platz in Gottes Reich und geht zum ewigen Leben ein. Und als ich soweit gelesen hatte, habe ich mir zwei Sätze notiert. Erstens, es ist nicht schlecht, gut zu sein. Und zweitens, es ist nicht genug, gut zu sein. Und das möchte ich jetzt ein bisschen näher ausführen. Vielleicht denken Sie sich, ja, was ist denn das für eine Aussage? Es ist nicht schlecht, gut zu sein. Ja, klar. Lassen Sie mich ein bisschen erzählen aus meiner persönlichen Geschichte. Ich bin das älteste von 4 Geschwistern. Gibt es bei Ihnen welche, die älteste von mehreren Geschwistern sind? Okay, mal bitte Hand hoch. Jetzt bitte auch alle Einzelkinder mal bitte Hand hoch. Gibt es auch? Vielleicht geht es Ihnen auch so. Das ist oft so bei den Ältesten oder auch bei Einzelkindern. Die müssen immer ganz schnell vernünftig sein. Dann heißt es, du bist jetzt die Große. Ne? Du musst vernünftig sein. Du musst spuren, du darfst keinen Ärger machen. Du musst lieb sein. Also ich bin mit diesem Satz groß geworden, du musst lieb sein. Und das wollte ich auch. Ich wollte gern lieb sein. Ich wollte, dass man mit mir zufrieden ist, meine Eltern und die Verwandten und die Lehrer und Gott auch. Das war mir wichtig, aber ich wusste nie, ob ich gut genug bin. Also bei den Eltern und bei den Lehrern, da hat man ja Rückmeldungen gekriegt, ne? War das jetzt gut? Aber wie ist das im Blick auf Gott? Wie gut muss ich sein, um gut genug zu sein? Und was ist überhaupt gut in Gottes Augen? Ich war da immer unsicher. Und es war eine ganz große Befreiung für mich, als ich so im Teenageralter erfahren habe, Ich darf sicher sein, ich bin Gottes Kind, nicht weil ich irgendwie gut bin, sondern weil Jesus für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Und das hat mich so froh gemacht, so erleichtert. Und weil das für mich so eine wichtige Erkenntnis war, habe ich möglicherweise, ohne es zu merken, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Also, Werkgerechtigkeit war gestern. Glaubensgerechtigkeit war das einzig Wahre. Gute Werke zählen nicht, ja dann sind alle, die sich bemühen, gut zu leben und so Gott zu gefallen, die sind auf dem Holzweg, ist doch klar. Und das Eintreten von Christen für die Umwelt oder für den Frieden oder gegen Armut und Ungerechtigkeit, das hielt ich irgendwann bestenfalls für nicht ganz so wichtig. Ja, viel wichtiger fand ich es dann, Traktate zu verteilen vor der Schule oder zur Großevangelisation einzuladen. Natürlich hätte ich niemals gesagt, es ist schlecht, gut zu sein. Nein. Aber ich hielt es nicht mehr für wichtig. Und ja, ich bin immer noch überzeugt, dass Gutsein mich nicht in den Himmel bringt. Aber mit den Jahren ist doch in mir der Eindruck gewachsen, dass es Gott nicht egal ist, wie ich lebe. Und nicht egal ist, ob einer was Gutes tut. Und dass es, ja, Gott wichtig ist, dass Menschen für den Himmel gewonnen werden, aber auch, dass Menschen auf der Erde gut leben können. Er hat diese Erde doch geschaffen. Warum ist es gut, gut zu sein? Weil Gott will, dass diese Erde gut funktioniert. Er liebt diese Erde, er liebt die Menschen und ganz bestimmt auch Tiere und ganz bestimmt auch Pflanzen und die Umwelt. Was ist gut in Gottes Augen? Hier könnten wir jetzt aus der Bibel ganz viele Bezüge herstellen. Wir könnten auf die 10 Gebote verweisen. Wir könnten auch diese Zusammenfassung aus dem Propheten Micha heranziehen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Gottes Wort halten. In anderen Übersetzungen heißt es da, Recht üben. Die Maßstäbe für Gut und Böse, das, was vor Gott Recht ist, das gewinne ich nicht aus meinen eigenen Vorstellungen. Das gewinne ich auch nicht unbedingt aus dem, was gesellschaftlich gerade als Maßstab gilt, sondern aus Gottes Wort. Gottes Wort halten. Die grundlegende Voraussetzung dafür, dass ich gut sein kann, ist, dass ich Gottes Willen kenne, dass ich sein Wesen kenne und dass Gottes Wort mir vertraut ist und mich immer mehr prägen kann. Deswegen ist es wichtig, Gottes Wort zu lesen, darauf zu hören. Gottes Wort halten. Das andere, Liebe üben. In anderer Übersetzung heißt es Güte lieben. Jesus, als er gefragt wurde, was ist denn so das wichtigste Gebot, war überhaupt nicht verlegen, hat gesagt, das ist völlig klar. Das wichtigste und größte Gebot ist, du sollst Gott lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe. Paulus ist derselben Überzeugung. Er schreibt im Römerbrief, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Wenn wir gut sein wollen, geht es im Kern um Liebe. Und das Dritte, demütig sein vor deinem Gott. In anderen Übersetzungen heißt es, demütig gehen mit deinem Gott. Das heißt, ich lasse Gott Gott sein. Ich bin nicht Gott. Ich nehme ihn ernst, ich beziehe ihn in alles ein. Ich vertraue ihm in allen Dingen. Und ich frage nach seinem Willen. Ich meine nicht, dass ich die Welt retten könnte oder müsste. Das ist seine Sache. Und dennoch, Gott will die Welt auch durch uns Menschen regieren. Und darum ist es wichtig, gut zu sein. Martin Luther hat das in seinen Schriften sehr anschaulich beschrieben. Die Theologen nennen das die Zwei-Regimenten-Lehre. Er sagt, Gott regiert die Welt nicht nur auf geistliche Weise, durch die Predigt des Evangeliums, durch Missionare und Pfarrer, sondern er regiert die Welt auch auf weltliche Weise, dadurch, dass sie gut regiert wird, dass es gute Handwerker gibt, ehrliche Kaufleute, dass es begabte Lehrer gibt, die ihren Auftrag ernst nehmen. Haben Sie schon mal sich für Umweltschutz eingesetzt? Irgendwie? Müll getrennt? Haben Sie Kinder erzogen? Haben Sie vielleicht Kranke gepflegt? Sich um Flüchtende gekümmert? Jungschar geleitet? Häuser gebaut? Autos repariert? Sich bei der Feuerwehr engagiert? Was immer. Jeder Mensch, sagt Martin Luther, in seinem weltlichen Beruf hilft Gott, sein Werk in dieser Welt zu vollbringen. Das ist nicht wertlos, das ist nicht nichts. Jesus hat uns beigebracht, wir sollen beten, dass Gottes Wille geschieht, auf der Erde. Und dazu leisten wir einen Beitrag. Darum, es ist überhaupt gar nicht schlecht, gut zu sein. Ob Pharisäer oder Krankenschwester, ob Erzieherin oder Hausfrau. Es ist gut, gut zu sein. Nur, es ist nicht genug, gut zu sein. Es bringt uns nicht in den Himmel. Nochmal ein paar Sätze aus Zeit mit Gott. Wir können nachvollziehen, dass niemand vor Gott bestehen kann, der Gottes Gebote missachtet. Der Zöllner. Aber nun zeigt das Gleichnis, dass die Beachtung und opferbereite Einhaltung aller Gebote, Pharisäer, zwar tadellos machen kann, aber nicht gerecht. Auch der Tadellose kann Gott nicht mit seinen guten Werken beeindrucken, weil kein Mensch ohne Sünde ist. Ich erinnere an das Gedicht, Gutsein ist nur relativ, Vergleichsmodell ist Jesus Christ. Da kommen wir nicht ran. Nur Gott selbst kann einem Menschen Gerechtigkeit zusprechen. Und darauf sind beide, der Sünder und der Tadellose, angewiesen. Deshalb befindet sich der Pharisäer im Irrtum. Er wähnt sich im Vergleich mit dem Sünder sicher und durchschaut nicht, dass auch er auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit angewiesen ist. Der Zöllner dagegen hat das begriffen. Er weiß, dass er ein Mann des Todes ist. Er setzt alles auf Gottes Gnade. Gott, sei mir Sünder gnädig. Paulus war doch so ein tadelloser Pharisäer. Und vielleicht hat er ja auch in diesem Irrtum gelebt, bis Jesus ihm dann begegnet ist auf dem Weg nach Damaskus. In seinem Brief an die Philipper hat er später mal aufgezählt, womit er sich alles vor Gott hätte rühmen können. Er sagt, ich hätte sagen können, ich gehöre zum Volk Israel, zum auserwählten Volk Gottes. Ich bin nach den Vorschriften des Gesetzes beschnitten worden, als Zeichen des Bundes zwischen Gott und den Nachkommen Abrahams. Ich war ein Pharisäer, tadellos in der Beachtung der Gebote und in meiner Treue zum Gesetz Gottes. Ich war sogar ein Eiferer für Gott, indem ich die Anhänger dieses Jesus verfolgt habe, der doch ein Gotteslästerer war. Und dann schreibt Paulus im Philipperbrief: Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, auf dass ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt durch den Glauben. Die einzige Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ist die, die von Gott kommt. Die, die Gott selbst uns zuspricht und auf die wir im Glauben unsere ganze Hoffnung setzen. Wir finden das auch schon im Alten Testament, dass alles Gutsein des Menschen nicht reicht, um vor Gott bestehen zu können. Zum Beispiel der Prophet Jesaja. All unsere Gerechtigkeit, so tadellos sie sein mag, ist vor Gott wie ein beflecktes Kleid. Oder das Gebet von Daniel. Der sagt: Gott, wenn wir vor dir liegen mit unserem Gebet, dann vertrauen wir nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Gott spricht uns gerecht, weil er gnädig und barmherzig ist und reich an Vergebung. Unsere Sünden vergibt er uns um Jesu willen. Und der Glaube daran ist die einzige Möglichkeit, vor Gottes gerechtem Urteil bestehen zu können. Wenn es eine andere Möglichkeit gegeben hätte, wenn ein noch so großes Maß an Gutsein genügen könnte, dann, so gibt Paulus zu bedenken, dann wäre der Tod von Jesus nicht nötig gewesen. Wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Und wer das meint, er könnte durch sein Gutsein vor Gott bestehen, und wer das versucht, der wirft Gottes Gnade weg. Allein Gottes Gnade genügt. Es ist nicht genug, gut zu sein. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Manchmal irritiert mich das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Ja, das eine, das ist verirrt und muss gesucht werden. Es ist ja eine bewegende Geschichte, und manchmal lesen wir ähnliche bewegende Geschichten von Menschen, die einen üblen Lebenswandel hatten und dann zu Gott umkehren. Also der Bankräuber, der sich nach Jahren der Polizei stellt, weil er in einer gefundenen Bibel gelesen hat. Oder der verlorene Sohn, der das Geld des Vaters mit Huren durchgebracht hat und dann in der Not zur Besinnung kommt und heimkehrt. Und manchmal frage ich mich ja, was ist denn mit den 99 anderen Schafen? Was ist mit dem älteren Bruder? Die hatten doch auch nötig, dass man sie sucht, dass er umkehrt. Gibt es überhaupt Menschen, die nicht verloren sind? Also wenn Jesus das so sagt, nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder, dann frage ich mich ja, gibt es denn überhaupt Gerechte? Gibt es denn überhaupt Menschen, die so gesund sind, dass sie diesen Arzt nicht brauchen? Wohl kaum. Es ist nicht genug, gut zu sein. Allein die Gnade genügt. Und, das bringt mich zu einem dritten Satz, es ist genug, dass Gott gut ist. Unser Gutsein ist gut und wichtig, aber es reicht nicht. Bestenfalls ist es wie ein beflecktes Kleid. Gott aber ist gut durch und durch. Er ist vollkommene Güte. Sein Wesen ist Liebe durch und durch. Sein Wesen ist Licht. In ihm ist nicht mal ein Schatten, keine Finsternis. Liebe hat ihn getrieben, seinen Sohn für uns in diese Welt zu geben. Gottes Güte, seine Gnade, seine Liebe sind genug. Das ist alles, wirklich alles, was wir brauchen, um vor ihm gerecht zu werden. Warum ist das so wichtig? Ich möchte Ihnen erzählen von einer Begegnung mit einer Sterbenden. Es war eine noch junge Frau, gläubig, aus einer christlichen Familie, einer freien evangelischen Gemeinde. Von klein auf war ihr klar, sie glaubt an Gott. Sie und ihre Geschwister und ihre Familie. Vor vielen Jahren war sie für ein Jahr hier im Mutterhaus, da habe ich sie kennengelernt in einer unserer Haushaltsschulen. Und sie hatte später dann vor, zur Bibelschule zu kommen, hatte sich angemeldet. Und einige Wochen bevor es losging, rief sie hier im Mutterhaus an und sagte: Ich kann nicht kommen, ich habe Krebs. Und dann wurde sie operiert, und dann wurde sie bestrahlt, und dann musste sie wieder operiert werden. Und nach einem Jahr war klar, sie wird sterben. Und ich konnte sie besuchen im Hospiz. An einem Sonntagnachmittag, ihre Eltern waren dabei, ihre Schwester war dabei und sie war ganz klar bei Bewusstsein, immer wieder aber auch sehr müde. Und wir kamen im Gespräch darauf, dass sie sagte, jetzt wo ich weiß, dass ich bald sterbe, frage ich mich, werde ich bei Jesus sein? Sie hatte sich bis dahin nicht taufen lassen, weil sie immer überlegt hat, ja, bin ich denn dazu bereit? Ist mein Glaube reif genug? Ist meine Beziehung zu Jesus in Ordnung? Und dann haben wir genau darüber gesprochen, dass es in keiner Weise von uns abhängen kann. Dass es überhaupt nicht, auch nicht auf die Qualität oder Intensität unseres Glaubens ankommen darf, sondern dass es genügt, dass Gott sagt, du bist mein Kind und ich spreche dich gerecht. Nicht, weil du irgendwas bringst, weil du irgendwas bist, sondern weil ich so bin. Und das war für diese junge Frau so wichtig. Ich habe dann später erfahren, dass sie während dieser Woche sich noch hat taufen lassen. Und dann ist sie so zu Jesus gegangen. Wir brauchen diese Gewissheit. Gottes Güte genügt. Gott spricht uns gerecht. Er macht uns gerecht. Und wir haben das nötig. Wir haben es wirklich nötig. Zu der Zeit, als das Volk Israel aus dem babylonischen Exil zurückkommen konnte, ein Teil von ihnen, sie waren ja als ganzes Volk verschleppt worden und 70 Jahre später konnte ein Teil von ihnen zurückkehren ins Land. Da haben sie ja versucht, das alles wieder aufzubauen, die Stadt und den Tempel, und das war alles sehr armselig und man kann das im Buch Nehemia lesen. Die Feinde haben sie verspottet und haben gesagt, also eure Mauer, wenn da ein Fuchs drauf springt, dann kracht die ja zusammen. Es war alles nicht toll. Und auch der innere Zustand des Volkes, so die geistliche Situation, war echt ärmlich. Ja, es gab da einen hohen Priester, der hieß Joshua, aber mit dem war es auch nicht so arg weit her. Und zu der Zeit gab es den Propheten Sacharja, und der sah in einer Vision diesen hohen Priester, diesen Joshua, und sah in dieser Vision, wie der Joshua vom Satan angeklagt wird vor Gott. Und zwar mit gutem Grund, weil der stand vor Gott mit schmutzigen Kleidern da. Er, der eigentlich das Vorbild der Reinheit sein sollte. Dreckige Kleider als Bild für sein Sündersein und sein Nicht-Genug-Sein. Und dann hörte Sacharja, wie Gott den Satan zurechtgewiesen hat und wie Gott zu dem Satan gesagt hat, jetzt guck mal her. Und dann hat er befohlen, dass man dem hohen Priester Joshua die schmutzigen Kleider auszieht. Und dann hört der Prophet, wie Gott zu dem hohen Priester sagt, sieh her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen. Wie ist das? Haben Sie eine weiße Weste? Ich nicht. Mein Leben ist nicht tadellos. Und selbst wenn es das wäre, es wäre nicht genug vor Gott. Und deswegen sagt Gott zu mir und zu Ihnen, so wie zu dem Joshua, sieh her, ich nehme deine Sünde von dir und ich lasse dir Feierkleider anziehen. So ist Gott, so macht er das. Was ist das für ein Bild des Trostes für alle, die wissen, dass sie nicht gut genug sind? Gott ist gut und das reicht. Das reicht auch für mich und das darf gefeiert werden. Das ist zum Freuen, das darf uns zum Singen bringen und auch diesen Jubel finden wir in der Bibel. Bei Jesaja, ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Gottes Güte reicht. In seinem Buch »Was dem Leben dient« gibt Hans-Peter Wolfsberger folgende Geschichte weiter. In einer Kirche in Spanien hängt über einem Beichtstuhl ein auffallendes Kruzifix. Über einem Beichtstuhl. Dieses Kruzifix ist auffallend deshalb, weil sich der rechte Arm von Jesus vom Kreuz gelöst hat und herabhängt. Die Einheimischen erzählen dazu diese Geschichte. Hier sei einmal ein Mann zum Beichten gekommen, der von seinen üblen Gewohnheiten einfach nicht loskam. Er bekannte dem Priester seine Verfehlungen, aber sein Leben änderte sich nicht. Als er zum wiederholten Mal kam und wieder seine alte Geschichte beichtete, da wollte ihm der zuständige Priester die Vergebung nicht mehr zusprechen und verweigerte ihm die Absolution. In diesem Moment habe sich die Hand des Christus vom Balken gelöst und habe ein Kreuz über dem Sünder gezeichnet. Und Christus habe zu dem Priester gesagt: Du hast dein Blut nicht für ihn vergossen. Die Vorstellung dieser Geschichte ist die: Die Liebe des Christus und seine Gnade ist kein Rohstoff, der knapp bemessen ist und mit dem man sparsam umgehen muss, sondern die Erde ist voll davon. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Gottes Gnade reicht. Nein, das ist jetzt keine Beruhigungspille für Leute, die ihr Leben nicht ändern wollen. Im Gegenteil, es ist doch Gottes Güte, die uns zur Buße leitet, schreibt Paulus. Gottes Güte leitet uns dazu, uns von allem abzuwenden, was Gott nicht entspricht. Wer Gottes Güte in seinem Leben erfahren hat, der kann nicht derselbe bleiben. So wie die Frau, die als Sünderin stadtbekannt war und die zu dem Gastmahl kam, zu dem man Jesus eingeladen hatte und ihm die Füße salbte. Jesus erklärt: Ihr wurde viel vergeben. Die vergebende Güte von Jesus veränderte den Christenhasser Paulus. Und sie veränderte den allzu selbstsicheren Petrus, der bittere Tränen weinte, nachdem er seinen Herrn verleugnet hatte. Gottes Gnade ist nicht billig. Sie hat Jesus alles gekostet, aber sie ist darum auch völlig genug. Deine Gnade reicht. Gottes Güte reicht, soweit der Himmel ist. Das ist die Erlaubnis zur Freude und die Erlaubnis zur Freiheit für alle, die wissen, dass sie nicht gut genug sind. Wir müssen nicht in Angst leben, ob unsere Gerechtigkeit reicht. Nein, sie reicht nie. Aber wir dürfen dennoch freimütig in Gottes Gegenwart kommen und uns freuen über das Heil, das uns geschenkt ist. Und wir dürfen uns freuen auf eine ewige Gemeinschaft mit Jesus. Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist. Allein Gottes Gnade genügt. Und weil das Grund ist zum Freuen und zum Feiern, darum lassen Sie uns davon singen. Ich habe diesmal, wir machen ja manchmal so am Anfang der Bibelstunde eine kleine Lobezeit, die habe ich jetzt ans Ende genommen, weil ich gedacht habe, hier gehört's hin. Und so können wir antworten auf Gottes gutes Evangelium. Und wir singen zwei Lieder nacheinander und dann hören wir nochmal auf Gottes Wort und singen nochmal ein Lied und ich leite Sie da ein bisschen durch. Wir beginnen mit Allein deine Gnade genügt. Wir brauchen Gottes Güte. Wir brauchen sein Erbarmen. Wir brauchen seine Vergebung unser Leben lang. Und die Erfahrung, dass Gott uns vergibt, die löst Freude aus. Und das beschreibt David im Psalm 32. Wenn Sie wollen, sprechen Sie mit. Wohl dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Falsch ist. Denn da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Freuet euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzet alle ihr Frommen. Wir singen noch mal ein Lied über die Freude an der Vergebung. Auch im Buch des Propheten Zephania geht es um diese Freude und auch darum, dass die Freude nicht nur auf unserer Seite ist. Gott freut sich, dass er uns vergeben kann, dass er uns gnädig sein kann. Lassen Sie uns das auch miteinander lesen, wenn Sie möchten. Jauchze, du Tochter Zion, frohlocke Israel, freue dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem, denn der Herr hat deine Strafe weggenommen und deine Feinde abgewendet. Der Herr, der König Israels, ist bei dir, dass du dich vor keinem Unheil mehr fürchten musst. Zur selben Zeit wird man sprechen zu Jerusalem: Fürchte dich nicht, Zion. Lass deine Hände nicht sinken, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Gott sagt ja zu uns. Das haben wir nicht verdient. Und das können wir auch nicht verdienen. Darüber können wir nur staunen. Du sagst ja. Du liebender, barmherziger Herr, dass du ja zu uns sagst. Und was das bedeutet, das können wir nur ahnen. Aber danke, dass du uns zusprichst. Siehe, ich nehme deine Sünde von dir, ich ziehe dir Feierkleider an. Wir können niemals so gut sein, dass wir vor dir bestehen könnten, niemals so gut, wie es dir entspricht. Aber du bist gut und deine Güte reicht. Sie reicht auch für uns und sie reicht für die ganze Welt. Lass du uns mit dieser Freude und mit dieser Gewissheit und mit diesem Trost weitergehen, sodass wir immer wieder zu dir auch Ja sagen können. Rüste du uns aus, gut zu sein und Gutes zu tun, in der fröhlichen Gewissheit, dass das nicht das ist, was uns in den Himmel bringt. Aber wir wollen dir auch Freude machen und Ehre machen. Danke für deinen Trost. Danke für die Gewissheit, die du uns schenkst. Und danke, dass wir uns dir anbefehlen dürfen für diesen Tag, für die kommenden Tage. Herr, segne uns, behüte uns, begleite uns. Amen.